Mit Liane Groß, willkommen. Die Würde jedes einzelnen Menschen achten. Ein Leben ohne Gewalt, freie Meinungsäußerung. Das sind Gedanken aus dem Humanismus. Kann man auch übersetzen mit Menschlichkeit. Eine Geisteshaltung, die auch der Philosoph und frühere SPD-Politiker Julian Nieder-Rümelin vertritt.
Ein wohlverstandener Humanismus, der muss sich abgrenzen von schlichten scientistischen Vorstellungen, sozusagen die Wissenschaft sagt uns, was richtig und falsch ist in unserem Leben, in unserer Politik, in der gesellschaftlichen Gestaltung, auch in der Klimapolitik. Das sind alles normative Fragen, über die wir uns verständigen müssen. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Und wir tragen die Verantwortung und das heißt, wir müssen unsere Fähigkeit zur Autorschaft, Lebensautorschaft entfalten. Also Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein, das ist für mich eigentlich die zentrale humanistische Botschaft.
Julian Nieder-Rümelin, der frühere Kulturstaatsminister, ist heute unter anderem Rektor der Humanistischen Hochschule in Berlin. Mit ihm spreche ich darüber, warum es eine solche Hochschule braucht. Thema in Leben im rbb24 Inforadio wird auch sein, wo sich die Humanisten noch engagieren. Wir schauen uns den Lebenskundeunterricht in den Schulen an und auch mit welchem Ethos humanistische Hospize arbeiten. Jedes Jahr am 21. Juni feiern Menschen weltweit den Welttag der Humanisten und Humanistinnen. Die humanistische Weltanschauung sieht den Menschen als frei denkendes, unabhängiges Subjekt, geleitet von der Vernunft, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst, ohne ein höheres Wesen, ohne einen Gott im Hintergrund. Doch wer sind die Humanisten? Wie organisieren sie sich? Und was bieten sie an, jenseits von Kirche und Religion? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Dippel. Carsten, was ist die Idee der Humanisten?
Also der Mensch steht als handelndes Subjekt im Mittelpunkt. Er ist aber keinesfalls die Krone der Schöpfung, wie es so schön heißt. Er ist nicht angewiesen auf eine höhere Instanz oder auf einen Gott. Der Mensch ist frei denkend, handelt selbstbestimmt und verantwortungsbewusst und erkenntnisgeleitet. Das ist die Idee. Ausgerichtet ist das Ganze auf das soziale Miteinander und die sogenannte humanitäre Praxis. So sehen sich die Humanisten selbst in ihrer etwas blumigen Umschreibung.
Die Humanisten wollen also betont nicht religiös sein. Ist dann ihre Weltanschauung eine Art Ersatz?
Da lohnt ein kurzer Blick in die Geschichte. Ausgangspunkt waren die sogenannten Freireligiösen. Die hatten sich im 19. Jahrhundert explizit losgesagt von kirchlichen Strukturen, die ja vielfach mit Macht verbunden sind und waren und für viele auch eine geistige Enge bedeuteten. Das war antiklerikal ausgerichtet, aber noch nicht antireligiös. Das kam dann erst später, als dann auch die Begrifflichkeit wechselte. Im Gedanken der Aufklärung, der Wissenschaft, wichtig war dabei auch das durch Charles Darwin begründete neue Menschenbild, nannten sie sich dann Freidenker. Und da sollte halt Gott keine Rolle mehr spielen. Das war dann ganz klar antireligiös gemeint und im frühen 20. Jahrhundert zog die Freidenkerbewegung, die sehr sozialistisch geprägt war, recht viele Menschen an. Da spielten dann auch ganz praktische Fragen eine Rolle, zum Beispiel die Übernahme von Kosten für Bestattungen.
Es gibt verschiedene humanistische Verbände und auch sogar eine humanistische Partei. Wie grenzen die sich voneinander ab und was bieten die an?
Der in Verbänden organisierte Humanismus ist heute vor allem ein sozialer Dienstleister. Es gibt Kitas, Bildungseinrichtungen, man ist in der Hospizarbeit tätig. Es gibt eine Zentralstelle für Patientenverfügungen, da sind die Verbände sehr aktiv und sehr erfolgreich. Und es gibt jede Menge Übergangsrituale, die von humanistischen Verbänden ausgerichtet werden. Es hat mal jemand so schön formuliert, von der Wiege bis zur Bahre ist gewissermaßen alles dabei. Die Partei der Humanisten wiederum bezeichnet sich selbst als sozialliberal, die säkulare Politik betreibe, ganz klar ausgerichtet auf eine strikte Trennung von Staat und Religion. Das heißt, der Gottesbezug und andere religiös begründete Rechte sollen aus den Verfassungen und auch aus dem Grundgesetz gestrichen werden.
Was unterscheidet denn diese Arbeit von dem, was beispielsweise die großen Kirchen anbieten?
Im Grunde gar nicht so viel. Also diese Idee des sozialen Dienstleisters, das ist ja ganz ähnlich strukturiert und aufgebaut wie zum Beispiel bei der Diakonie. Und vor allem bei den Verbänden, die anerkannte Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, was jede Menge Privilegien auch mit sich bringt. Sie haben eigentlich einen ganz ähnlichen Status und bieten auch so eine Art Vollprogramm an. Das entbehrt letztlich nicht einer gewissen Ironie, weil die humanistischen Verbände ja immer dagegen gekämpft haben, gegen das, was Kirche hat und was auch Macht mit sich bringt und was Privilegien mit sich bringt. Letzten Endes ist das nicht so viel anders.
Aber wie viele Menschen sind denn beim humanistischen Verband organisiert?
Also beim bundesweiten Verband sind es derzeit ungefähr 25.000, beim Verband Berlin-Brandenburg ungefähr 15.000. Wenn man jetzt eine Vergleichsgröße nimmt, in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg sind schätzungsweise 800.000 im Moment, offiziell zumindest, Mitglieder.
Vielen Dank, Carsten Dippel. Er hat einen Überblick über die humanistische Bewegung gegeben. Ein Punkt, an dem viele Familien in Berlin und Brandenburg mit humanistischen Ideen in Kontakt kommen, ist die Jugendweihe bzw. Jugendfeier. Denn so nennt der humanistische Verband die Feier, die den Übergang vom Kind zum fast schon Erwachsenen zelebriert. Die Feiersaison geht gerade zu Ende. 2024 hatten 7.300 Jugendliche eine Jugendfeier beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg. 3.400 Jugendliche hatten eine Jugendweihe beim Jugendweihe Berlin-Brandenburg e.V. Zum Vergleich, in der EGPO, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, gab es 2023 knapp 4.000 Konfirmationen. Auch in der Schule ist Humanismus Thema. Die humanistische Lebenskunde ist in Berlin und Brandenburg ein freiwilliges Unterrichtsfach. Doch mal sehen, ob das so bleibt. Denn an Berlins Schulen soll in gut 2 Jahren ein verpflichtender Religionsunterricht eingeführt werden, beziehungsweise ein Wahlpflichtfach aus dem Bereich Weltanschauungen und Religionen. Das hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU nach einem Treffen mit der Leitung der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg Anfang Mai angekündigt. Beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg ist man darüber verwundert. Denn das hätte auch Auswirkungen auf das Fach Lebenskunde, das der Verband an zahlreichen Berliner Grundschulen anbietet. Matthias Bertsch hat sich mit einer Berliner Lebenskundelehrerin und dem Verantwortlichen für den Lebenskundeunterricht beim Humanistischen Verband getroffen und dabei erfahren, dass ihnen die Freiwilligkeit des Faches viel lieber wäre als ein Wahlpflichtfach.
Ein Dienstagmorgen in der Lietzensee-Grundschule in Charlottenburg. Ein Kamerateam des Humanistischen Verbandes hat den Lebenskundeunterricht einer 3. Klasse dokumentiert. Er beginnt mit dem Begrüßungslied, wie immer.
Der Text, der zu diesem Herhören, hallo, wir fangen jetzt gleich an, wir fangen miteinander an, der ist bewusst so gewählt, weil wir eben in Lebenskunde viele Themen haben, wo wir miteinander sprechen, miteinander diskutieren. Und deswegen ist mir dieses Wort miteinander in diesem Anfangslied auch besonders wichtig.
Singen, reden und sich immer wieder bewegen. Lehrerin Astrid Vollmer ist es wichtig, dass Lebenskunde ganz verschiedene Elemente enthält. Auch bei der gefilmten Doppelstunde, in der es darum geht, auf sich und auf andere zu achten. Astrid Vollmer ist froh, dass sie die Kinder nicht bewerten muss. Lebenskunde ist, wie Religion, ein rein freiwilliges Fach. Es gibt keine Noten am Ende des Jahres und auch keinen Lehrplan, der unbedingt eingehalten werden muss.
Ich kann wirklich das so anpassen, dass es für die Kinder interessant ist und sie auch in ihre Lebensführung weiterbringt, dass sie sicherer mit sich selber werden, dass sie wissen, das kann ich gut, da kann ich noch was dazulernen, das sind meine Stärken, da möchte ich auch mal hin. Das ist eher für mich so das große Ziel, ihnen da eine Perspektive aufzutun. Und das kann ich im Lebenskundeunterricht, finde ich, unwahrscheinlich gut.
Doch genau diese Freiwilligkeit steht jetzt zur Disposition. Im Koalitionsvertrag des schwarz-roten Berliner Senats heißt es, die Koalition strebe die Einführung eines Wahlpflichtfachs Weltanschauungen, Religionen als ordentliches Lehrfach an. Aber was heißt das für den Lebenskundeunterricht, der ja ein solcher Weltanschauungsunterricht ist?
Wir wissen nicht mehr als Sie aus den Medien oder eben aus diesem Text der Koalitionsvereinbarung,
räumt Matthias Krahe ein. Er leitet die Abteilung Humanistische Lebenskunde beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg.
Anders als mit den Kirchen, also der evangelischen und der katholischen Kirche, mit denen der regierende Bürgermeister bereits gesprochen hat zu dem Thema, auch ganz offensichtlich die Bildungssenatorin und auch der Kultursenator, hat man mit uns noch gar keinen Kontakt aufgenommen, um mal die Frage zu eruieren, wie kann das eigentlich funktionieren, auch für den humanistischen Lebenskundeunterricht, der hier mitgedacht werden muss. Wir wissen nichts.
Krah ist anzumerken, dass er für diese Ungleichbehandlung wenig Verständnis hat.
Wir sind mit 73.000 Schülerinnen und Schülern, die wir pro Schuljahr erreichen, Tendenz steigend, anders als bei den Kirchen, mittlerweile der größte Anbieter von Weltanschauungsunterricht und Religionsunterricht an allen staatlichen Schulen. dass wir da nicht eingeladen werden zu Gesprächen, das irritiert uns natürlich massiv.
Dabei gäbe es eine Menge Fragen zu klären. Zum Beispiel, woher sollen eigentlich die Lehrkräfte für den humanistischen Lebenskundeunterricht kommen, wenn die Voraussetzung für das Unterrichten eines Pflichtfaches eine universitäre Ausbildung ist?
Die Kirchen haben in vielen Bundesländern universitäre Lehrschüler, wo sie Religionslehrkräfte ausbilden können. Der humanistische Verband hat das nicht. Wir haben eine humanistische Hochschule neu gegründet, aber es ist keine universitäre Ausbildung. Das heißt, mit diesem Abschluss ist fraglich, ob sie überhaupt ein Wahlpflichtfach sozusagen dann unterrichten können. Diese Voraussetzung müsste der Staat, also das Land Berlin, dann überhaupt erstmal schaffen.
Ebenfalls unklar ist das Verhältnis des geplanten Wahlpflichtfaches zum Fach Ethik. Dieses ist in Berlin in den Klassen 7 bis 10 ein ordentliches Schulfach und damit nicht zugunsten von Religion abwählbar. Das hat die Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen 2009 in einem Volksentscheid bekräftigt. Das Fach Ethik bleibt in seiner bisherigen Form bestehen, heißt es im Koalitionsvertrag. Aber wer die vollen Stundenpläne der Siebt- bis Zehntklässler und die inhaltliche Nähe der beiden Fächer als sogenannte Wertefächer kennt, weiß, dass ein zusätzliches Wahlpflichtfach Weltanschauung und Religionen nicht realistisch ist. Für die Grundschulen sei keine Einführung des Wahlpflichtfaches geplant, heißt es auf Nachfrage aus der Senatsbildungsverwaltung, und so bliebe allein die gymnasiale Oberstufe übrig. Für Matthias Krahe wäre auch das kein gutes Zeichen.
Wenn man jetzt sagt, wir wollen ein Wahlpflichtfach machen und sei es im ersten Schritt, wer weiß es denn, erstmal nur in der Oberstufe, da handelt man wieder diesen Volksentscheid von 2009 und versucht über die Hintertür, anders kann ich es nicht lesen, ein ordentliches Fach Religion einzuführen.
Matthias Krahe, der beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg für den Lebenskundeunterricht zuständig ist. Ein Beitrag war das von Reporter Matthias Bertsch. Seit vergangenem Jahr gibt es in Berlin eine humanistische Hochschule. Es heißt, als erste Hochschule Deutschlands gründen wir unsere Forschung und Lehre auf ethisch-humanistischen Überzeugungen. Was das bedeutet und warum es eine humanistische Hochschule braucht, darüber habe ich mit ihrem Rektor, dem Philosophen und früheren SPD-Politiker und Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin, gesprochen.
Also wir haben in Deutschland evangelische Hochschulen, also Hochschulen in evangelischer Trägerschaft, in der Trägerschaft der evangelischen Kirche, Landeskirche in der Regel. Und wir haben katholische Hochschulen. Wir haben viele Menschen, die sich weltanschaulich als Humanistinnen und Humanisten verstehen. Wir haben aber in Deutschland keine humanistische Hochschule. Und dieser Missstand, der ist zu beheben und das machen wir jetzt.
Was zeichnet denn eine Hochschule mit einem humanistischen Profil aus?
Das heißt, sie ist geprägt von einem humanistischen Ethos. Die Zusammensetzung des Lehrkörpers wird auch von Personen geprägt sein, die sich selber als Humanistinnen und Humanisten verstehen. Jetzt kommt das große Aber. Dieses Aber gilt völlig analog für evangelische und katholische Hochschulen. Auch dort muss die Ausbildung so erfolgen, dass die Absolventinnen und Absolventen dann in den Berufen sich bewähren können, unabhängig davon, in welcher Trägerschaft die Einrichtung oder das Unternehmen ist, an dem sie tätig sind. Wer soziale Arbeit studiert hat, muss dann auch überall einsatzfähig sein. Ich habe gesagt, die humanistische Hochschule soll auch ein Ort des freien Geistes sein, ohne Restriktionen oder Einschränkungen, ohne Dogmen. Aber wir organisieren unsere Studienangebote so, dass das eine allgemeine Berufsqualifikation nach sich zieht.
Spricht man von der Freiheit in Wissenschaft und Lehre, da dürfte doch jede Hochschule ein Ort des freien Geistes sein.
Naja, die ist hochgefährdet, wie Sie wissen. Mhm. Wir haben abgesagte Einladungen. Nancy Fraser, eine der bekanntesten, international bekanntesten politischen Intellektuellen, politische Philosophin, ist wieder ausgeladen worden. Ich glaube, das war die Universität Köln, weil sie sich pro-palästinensisch geäußert hat. Wir haben in alle Richtungen, das geht, ist nicht im Spektrum, im politischen Spektrum einseitig, sondern quer durch den Gemüsegarten. Also wir haben keine gute Entwicklung. Die akademische Freiheit, die seit Beginn der Europäischen Universität Bologna eigentlich die Idee getragen hat einer Universität, nämlich dass man hervortritt, auch der Ausdruck Professor kommt da sprachgeschichtlich her, man tritt hervor und nimmt Stellung frei im freien Diskursraum. Die Dekane hatten schon im ausgehenden Mittelalter deswegen das Polizeirecht, nicht der Fürst, damit der Fürst sich nicht einmischt. Und jetzt beauftragt die Leitung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, seine Referate zu eruieren, ob man vielleicht erreichen kann, dass Forschungsmittel von Professorinnen und Professoren gestrichen werden, die sich zum Beispiel gegen die Räumung des Pro-Palästina-Camps ausgesprochen haben. Das sind keine guten Signale für akademische Freiheit und wir werden an der Hochschule das anders praktizieren.
Ihr Studienangebot ist bisher soziale Arbeit im Bachelorstudium, humanistische Lebenskunde im Masterstudium und angewandte Ethik im berufsbegleitenden Studium. Bewerbungsfrist ist auch der 30.06., also könnte man sich jetzt noch startklar machen für Ihre Hochschule. An wen richtet sich denn Ihr Angebot?
Naja, sehr unterschiedlich nach diesen drei Studiengängen, also soziale Arbeit, da gibt es einen sehr hohen Bedarf, gerade Berlin-Brandenburg. Im humanistische Lebenskunde ist das Profil ganz anders. Da geht es ja um den Unterricht an den Schulen und die Ausbildung, eben das auch didaktisch entsprechend gut zu machen. Und in angewandte Ethik richten wir uns an schon Berufstätige, auch erfolgreich Berufstätige. Da ist das Altersspektrum eher zwischen 30 und 70. Bei sozialer Arbeit ist es sehr jung. Und das ist auch gut so, denn die ethische Dimension, die stellt sich oft erst in der Praxis. Also es wird einem bewusst als Medizinerin oder als jemand, der im Hospiz arbeitet oder in anderen Einrichtungen. Auch Ingenieurinnen zum Beispiel sehen, dass die Technik, insbesondere digitale Technologien, eine Menge moralische Fragen aufwerfen. Fragen der ethischen Verantwortung und dazu qualifiziert dieser Studiengang, dieser Verantwortung gerecht zu werden in den Berufen.
Der Humanistische Verband möchte als Weltanschauungsgemeinschaft so behandelt werden wie die christlichen Kirchen, also wie die katholische und evangelische Fachhochschule vom Land bezuschusst werden. Ein Privileg, das andere private Hochschulen nicht haben. Staatlich anerkannt sind sie. Wie ist der aktuelle Stand bei der finanziellen Förderung?
Also erstens, es geht nicht darum, was sich der Humanistische Verband wünscht oder was sich die Humanistische Hochschule wünscht, sondern es geht um ein verfassungsrechtliches Gebot. Der demokratische Staat, wie er in Deutschland verfasst ist, darf nicht einzelne Religionsgemeinschaften bevorzugen. Sonst bricht er ein Verfassungsgebot. Auch Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, das normative Fundament, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist universalistisch zu interpretieren. Das heißt, alle Menschen haben das Recht, eben menschenwürdig behandelt zu werden. Das heißt also nicht in ihrer Würde existenziell gekränkt zu werden, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Herkunft und so weiter. Also da geht es nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern es geht um die Substanz unserer Demokratie. Ich hoffe, dass sich das ohne große Streitigkeiten dann auch irgendwann endgültig klärt, dass es diese Gleichbehandlung gibt. Das ist noch nicht rechtlich geklärt. Es gibt einen Wunsch, das rechtlich zu klären. Das wird dann auch erfolgen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben immerhin eine Zusage, im Haushalt berücksichtigt zu werden für den Aufbau der Hochschule und speziell nochmal für soziale Arbeit. Und die Summen sind noch nicht überwiesen, aber die müssen ja auch genau begründet werden und für was sie verwendet werden, da sind wir gerade dabei, sodass wir in diesem Jahr und im nächsten Doppelhaushalt berücksichtigt sind für die staatliche Förderung in Berlin.
Der Philosoph und Rektor der Humanistischen Hochschule Berlin, Julian Nieder-Rümelin. Für den Studiengang Soziale Arbeit ist der Bewerbungsschluss am 30.06. Unser Thema heute hier bei Leben im rbb24 Inforadio ist der Humanismus. Und ähnlich wie bei der Religion kann der einen bis ans Lebensende begleiten. Denn es gibt auch humanistische Hospize. Menschenfreundlichkeit, das will das Kinder- und Jugendhospiz Berliner Herz vermitteln. Das zweigeschossige Haus liegt mitten in der Stadt, in Berlin-Friedrichshain. Seit 2015 werden hier Familien unterstützt, in denen Kinder leben, die unheilbar oder lebensverkürzend erkrankt sind. Was unterscheidet die Arbeit eines humanistischen Hospizes von der religiöser Einrichtungen? Michaela Gericke hat das Kinder- und Jugendhospiz besucht.
Lebuser Straße 15a, Berliner Herz, nahe der Karl-Marx-Allee. Draußen sitzen ein paar Frauen mit kleinen, schwerstkranken Kindern, denn hier finden Kinder und junge Menschen mit unheilbaren, lebensverkürzenden Krankheiten Hilfe.
Das können Muskelerkrankungen sein, Stoffwechselerkrankungen. Also sind vererbte Geschichten auf jeden Fall nicht heilbar.
Katja Schröter leitet die Öffentlichkeitsarbeit der insgesamt 5 Hospizangebote, die der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg anbietet. Hier im Berliner Herz, dem Haus mit 4 stationären und 5 teilstationären Plätzen, geht es darum, das Leben der Gäste möglichst angenehm zu gestalten. Das der Kranken und das der Angehörigen, die sie begleiten. Nichts wirkt hier klinisch. Die Zimmer sind individuell gestaltet. Die offene Küche mit eigener Köchin ist zugleich ein Ort zum Austausch. Das Angebot im Berliner Herz, Unterstützung zu finden, gilt nicht erst für die letzte Lebensphase, sondern von der Diagnose der Erkrankung an.
Die Kinder kommen ja hier nicht her für eine ärztliche oder pflegerische Vorstellung, sondern es ist andersrum, die kommen für Teilhabe her.
Sagt die Palliativärztin Cornelia Rheinländer im hellen Innenhof über Laborergebnisse und andere Papiere gebeugt. Teilhabe. Der 21 Jahre alte Lorenz und seine Mutter wissen genau das zu schätzen. Lorenz ist zum 3. Mal für 2 Wochen Gast im Hospiz. Er kommt aus Bayern und wurde vom Palliativzentrum München hierher empfohlen.
Ich habe Logotherapie, Physiotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie. Und das ist alles so, das unterstützt mich auch.
Lorenz sitzt in einem Rollstuhl, kann im Gegensatz zu den anderen Gästen sprechen und versteht sich als Stimme für Menschen mit Beeinträchtigung.
Meine Erkrankung nennt sich Muskeldystrophie Typ Duchenne. Bei der Erkrankung tut sich das Muskelgewebe langsam umwandeln in Bindegewebe. Und das ist halt auch eine lebensverkürzende Erkrankung. Aber was halt auch wichtig ist, dass die Menschen mit Beeinträchtigung oder Menschen mit Behinderungen natürlich auch sich mal mit positiven Sachen beschäftigen. Und das ist auch eine Aufgabe des Kinder- und Jugendhospiz. Und das ist halt auch wichtig, dass man den Menschen auch noch schöne Jahre gibt.
Lorenz ist gerade mit dem Fahrstuhl in den Therapie- und Begegnungsraum im 1. Stock gekommen. Wir sind umgeben von Musikinstrumenten und bequemen Möbeln. Was er in diesem Haus erfährt, ist vor allem
Menschenfreundlichkeit. Und dass halt auch jeder Mensch wertvoll ist. Egal, ob er jetzt eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Viele Menschen meinen, dass ein Kinder- und Jugendhospiz ein Ort zum Sterben ist. Ja klar, passiert es auch mal. Aber das Hauptziel der Einrichtung ist, die Pflegebedürftigen zu entlasten. Und ich glaube aber auch, dass noch nach dem jetzigen Leben auch noch ein Leben kommt. Es muss ja auch eine Gerechtigkeit geben.
Den Glauben an ein Leben nach dem Tod teilen Mitarbeitende im Humanistischen Verband eher nicht. Katja Schröter.
Wir haben nicht dieses, wenn du stirbst, begibst du dich in Gottes Hand. Wir sind aber für alle Menschen offen. Und wenn es im Erwachsenenhospiz einen Gast gibt, der gerne aus der Bibel vorgelesen haben möchte, dann würde wahrscheinlich das nicht unser Personal machen, aber wir würden auf jeden Fall ermöglichen, dass jemand kommt, der das tut.
Letztendlich geht es darum, die Selbstbestimmung des Menschen zu unterstützen, betont Sabine Seberjang. Die Kinderkrankenschwester bringt Erfahrungen in der Kinderonkologie mit, hat das erste Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin mitgegründet und ist seit 2021 für die Hospize im Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg verantwortlich.
Es geht immer darum, den einzelnen Menschen zu sehen, den einzelnen Menschen, was er braucht. Und dabei ist wichtig, Lebensqualität definiert immer der Mensch selber. Das ist auch für jeden was anderes.
Der 21 Jahre alte Lorenz ist glücklich, dass es ihm schon im vergangenen Jahr möglich gemacht wurde, den Bundeskanzler zu treffen. Die Mitarbeitenden hier haben ihn dabei unterstützt. An diesem Tag macht er sich mit Katja Schröter vom Humanistischen Verband und mit seiner Mutter auf den Weg ins Schloss Bellevue. Denn seine Leidenschaft ist Politik. Auch seine Mutter ist froh, dass sie im Kinderhospiz Berliner Herz so viel Unterstützung findet.
Es ist wahnsinnig familiär, es ist eine schöne Aura, es ist Leben im Raum, Kinder sind dabei. Diese Kreativität dieser Pflegekräfte, das ist schon enorm. Und einfach auch mal diese Entlastung zu spüren. Und ich bin wirklich auch beeindruckt, dass es solche Häuser gibt. Und das Berliner Herz haben wir halt richtig ins Herz geschlossen. Also das war für uns ein großer Segen und freue ich mich auch jedes Jahr kommen zu dürfen.
Die Sorgen des Alltags mal kurz ausschalten. Der schwerkranke Lorenz und seine Mutter sind gerade im humanistischen Kinder- und Jugendhospiz Berliner Herz. Und Reporterin Michaela Gericke hat sie besucht. Der Humanismus war heute Thema bei Leben im RBB24 Inforadio. Ich hoffe, Sie konnten aus dieser Sendung etwas mitnehmen. Ob Sie den Werten des Humanismus nun folgen oder nicht. Vielleicht bleiben ein paar Gedanken dazu, was Menschlichkeit für Sie ausmacht. Mein Name ist Liane Gruß und ich verabschiede mich.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.